willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen, das sind heute Johanna und Thomas. Hallo Johanna.
Hallo Thomas.
Wir haben uns heute angeschaut Only the River Flows von Wei Shushun, ein Regisseur aus China. Der Film ist von 2023 und ich habe in letzter Zeit ja schon einen anderen chinesischen Neo-Noir-Thriller gesehen, Feuerwerk am helllichten Tag. Und als ich das jetzt bei Mubi gesehen habe, dachte ich, den müssen wir uns unbedingt anschauen. Das ist ein Serienmörder-Psycho-Thriller. Ich glaube, das kann man verraten, ohne den Film irgendwie zu spoilern. Er spielt Anfang der 90er Jahre in einer Provinzstadt. Und mich hat von Anfang an diese Atmosphäre so halb zwischen Lost Places und Shabby Chic irgendwie. Alles ist so ein bisschen einfach runtergekommen, provinziell. Es gibt so eine ganz bestimmte Ästhetik, da passen auch die Farben dazu. Alles ist irgendwie immer grau, habe ich den Eindruck. Und es regnet auch wahnsinnig oft. Und es gibt aber auf der anderen Seite, als eine alte Frau entdeckt wird, die getötet worden ist, gibt es eine ziemlich aufwendige und auch zum Teil richtig professionelle Ermittlungsarbeit mit vielen Beamten. Das ist erstmal respekteinflößend, aber sie kommen nicht so wirklich voran. Es kommen dann noch weitere Morde, es gibt Verdächtige und irgendwie kommt unser Kommissar nicht wirklich dem Ziel näher. Es gibt dann einen Verdächtigen, von dem er nicht glaubt, dass es tatsächlich der Mörder ist, aber alle anderen. Und also auf der einen Seite ist es ein Film, der ausgesprochen düster ist, der auch immer düsterer wird. Auf der anderen Seite hat er immer wieder so schwarzhumorige Einlagen, also so fast Slapstick-Einlagen, wo ich erst dachte, das ist unfreiwillig komisch, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das macht er schon extra, um einen ganz merkwürdigen Comic Relief in diese düstere Atmosphäre reinzukriegen. Dazu kommt noch, dass er verheiratet ist, seine Frau ein Kind erwartet, die Ärztin in so einer ganz kalten Art nebenbei ihnen sagt, dass möglicherweise tatsächlich das Kind behindert sein wird. Und also der Druck auf ihn und die Atmosphäre, in der er sich befindet, wird auch immer schwieriger. Und dann kommt noch dazu, dass er so eine ganz absurde Location hat, um seine Ermittlungen zu führen. Er kriegt die Bühne eines stillgelegten Kinos um sein Büro, also praktisch auf der Bühne. Und es gibt nur keine Zuschauer dafür. Also eine ganz, ganz merkwürdig. Darüber, welche merkwürdige Wendung dann die Geschichte nimmt, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich muss auf jeden Fall meiner Verwirrung erstmal Ausdruck geben, zwischen welchen Elementen dieser Film hier hin und her sich bewegt und wo er dann am Ende hingeht. Johanna.
Also wo er am Ende hingeht, da teile ich meine Verwirrung mit dir. Bis dahin hatte der Film mich 100%, muss ich sagen. Ja, also die Atmosphäre hat für mich von der ersten Sekunde an funktioniert. Ich fand diesen Film sehr unterhaltsam, ihn anzuschauen, trotz seiner Düsternheit, einfach weil er unfassbar gut gedreht war, mit sehr, sehr schönen Einstellungen. Dieses grainy, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt, Bilder, die er sozusagen da gewählt hat. Ich weiß nicht, ob er in Film gedreht wurde oder sozusagen das nur nachempfunden wurde, digital. Ich habe viele chinesische Filme schon gesehen, die gerade im Arthouse-Kino teilweise viel langsamer erzählt werden als dieser Film. Das hat dieser Film überhaupt nicht getan. Er hatte für mich keine Längen. Er hatte sozusagen, ich war die ganze Zeit gefesselt an dieser Ermittlung. Und ich finde, also ich denke jetzt an ganz viele Szenen, Bilder, die mir ins Gedächtnis kommen, die ich total klasse fand, ja, und wo ich mir auch denke, oh, das mussten sie ganz schön komponieren, diese Szenen, damit die funktionieren. Ich denke an die Szene, wo er mit dem Auto durch diese Gasse fährt und plötzlich rennt sozusagen ein Mann rechts und links vor seinem Auto weg und verschwindet wieder und er bleibt in diesem Auto sitzen und man sieht, wie er sozusagen und die Kamera von hinten, wie er in diesem Auto sitzt und erstmal irgendwie an der Zigarette zieht und so weiter. Es gibt diese Szene, wo er an dieses eine Haus fährt und wo diese Meute von Gänsen irgendwie auf ihn wartet, in die er mit dem Auto so reinfährt. Und dann ohne Schnitt steigt er irgendwie aus diesem Auto aus, geht zur Türe, die Katze läuft noch an ihm vorbei und er tritt dann diese Türe ein und bleibt dann in der Tür hängen. Also da gibt es so ganz viele Momente, die haben mich schwer beeindruckt. Ich war voll bei dem Film. Und wie du jetzt schon erwähnt hast, er macht dann am Ende eine Wendung, die, ja, an der man knabbert, ehrlich gesagt. Und an der wir wahrscheinlich noch eine Weile dran uns abarbeiten könnten, weil, ja, er wird sehr persönlich, was unseren Kommissar betrifft, was nicht unbedingt typisch ist für das Genre. Er wird dann, wie gesagt, es geht dann sehr um ihn und wie es ihm geht mit seiner Arbeit und mit seinem Leben und sein Privatleben und sein berufliches Leben vermischt sich sozusagen thematisch. Und ja, sehr interessant, aber noch nicht so richtig greifbar für mich.
Tatsächlich lernen wir ihn auch als Individuum kennen, der irgendwie nicht reinpasst in diese Polizeiwelt um ihn herum, wo Tischtennis gespielt wird und alles so nach den chinesisch-kommunistischen Regeln funktioniert. Und er ist da kein Gegner, aber irgendwie läuft er da nebenbei. Ich meine, er ist der Brigadeleiter für diese Polizei und ist da Inspektor und wird auch respektiert mit seiner Arbeit. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, er merkt, dass er selbst überhaupt nicht dazugehört und dass er das nicht nachvollzieht. Man hat immer den Eindruck, dass er so nebendran sitzt, sozusagen. Und da drängen sich aber noch mehr Merkwürdigkeiten dann bei ihm so langsam auf, dass man erst denkt, er hat seine eigene Art zu ermitteln, aber dann, und ich glaube, hier müssen wir den Spoiler-Alarm setzen.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Aber dann träumt er. Und er träumt von diesen Morden, die er nicht hat aufklären können. Und das war für mich, und das können wir jetzt nach dem Spoiler-Alarm sagen, ein Angel-Heart-Moment. Weil der Kommissar aus seiner Perspektive die Morde sieht. Und dann halluziniert er, dass er den Verdächtigen tötet, der dann aber ganz anders angezogen ist und ganz anders wirkt, und dass er dann am Ende den Verdächtigen tötet. Zu dem Zeitpunkt haben wir aber schon keine Kontrolle mehr darüber, ob das, was wir sehen, in seinem Kopf stattfindet oder nicht. Inklusive des Ordens, den er bekommt, inklusive des Happy Ends mit ein Jahr später seine Frau, er und das Kind. Das Kind dreht sich am Ende in die Kamera um, als einjähriges Kind mit einem Blick, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, mit einem Blick wie, ich weiß alles, ich habe alles durchschaut. Und das ist die Schlusseinstellung, also so ein Rosemary's Baby-Ende sozusagen. Und ich denke, ab diesem Traum wissen wir nicht mehr zuverlässig, ob wir im Kopf des Kommissars, des Inspektors sind oder in einer konkurrenten Realität des Films sozusagen, der Handlung. Und also ich bin mir absolut unsicher, ob ich recht habe, aber die Vorstellung, die sich mir aufdrängt, ist, dass er tatsächlich selbst der Mörder ist und der Verdächtige ihn immer dabei beobachtet hat, da es aber ein geistig eingeschränkter Mensch ist, der nicht spricht, ihn auch nie identifizieren wird als Mörder. Und dass er letztlich auch der Teil von ihm, der sich unwohl fühlt und nicht der Mörder ist, also eine schizophrene Persönlichkeit, versucht auch, das Kind nicht auf die Welt kommen zu lassen, versucht, seinen Job auch zu kündigen. Und das ist aber nur eine Interpretation, inspiriert von diesem Traum aus seiner Perspektive. Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich, aber spielt das noch eine Rolle, was in dem Film dann tatsächlich ist? Oder ist das einfach, dass uns diese Geschichte einfach in diese totale Irritation, in diese Rätselhaftigkeit stürzt? Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass wir im letzten Drittel eigentlich dem Inspektor zuschauen, wie er den Verstand verliert. Aber es wird nicht klar so erzählt, dass es irgendwie unzweifelhaft wäre, sondern wir bleiben immer in der Verwirrung, was wir jetzt eigentlich sehen im letzten Drittel.
Spannend. Das war tatsächlich nicht der Gedanke, der mir gekommen ist. Ich war, glaube ich, ein bisschen, mein Versuch ist ein bisschen wörtlicher sozusagen am Film, mal überlegt, dass unser Verdächtiger, der, muss man sagen, irgendwie der behinderte Adoptivsohn unseres ersten Opfers ist, dass der möglicherweise wirklich der Mörder war, zumindest der ersten drei Opfer, das vierte, weil es sozusagen dann noch verstirbt, die hat sich ja möglicherweise auch selbst das Leben genommen, nachdem ihr Geliebter verstorben war. Deswegen würde ich sie mal so ein bisschen ausklammern. Und das ist natürlich extrem untypisch für diese Genre, dass der allererste, der sozusagen auf den Plan tritt, tatsächlich der Mörder ist. Ja, und ich würde aber mal einfach mal unterstellt, das ist es, dann bringt es unseren Protagonisten natürlich auch emotional, glaube ich, in eine ganz schwierige Lage, weil er hat parallel erfahren, dass sein noch nicht geborenes Kind halt möglicherweise auch behindert ist. Ja, und er bringt sozusagen den möglichen Täter und was für ein Leben der geführt hat und wie er sozusagen, wie dessen Leben aussieht, natürlich hundertprozentig in Verbindung mit der Zukunft, die vielleicht sein eigenes Kind haben könnte. Ja? Und das, wie gesagt, und das führt vielleicht dazu, kombiniert mit all den Morden und all den Gräueltaten, die er erlebt, dass er da halt irgendwie tatsächlich einen psychischen Breakdown hat in dieser Situation. Ja? Und sozusagen komplett paranoid sozusagen immer davon dann verfolgt wird, von diesem Albtraum, ja, was ist, wenn sozusagen das, was in meinem persönlichen Leben passiert, sozusagen sich auch als Albtraum entpuppt, so ein bisschen wie der Fall, an dem er gerade arbeitet. Das war so ein bisschen meine etwas irgendwie einfachere, glaube ich, Interpretation, was aber natürlich nicht alles erklärt, was unbedingt dann danach, nach diesem Bruch, den du gerade thematisiert hast, nach diesen Träumen, die sozusagen Wahnvorstellungen sind, eventuell auch irgendwie kommt. Ja. Du hast völlig recht, potenziell ist alles, was kommt danach, irgendwie nicht real. Oder Teile davon, oder man weiß es nicht. Ja.
Die Vorstellung, dass das letzte Drittel praktisch alles ab diesem Traum, den wir sehen, aus seiner Perspektive, praktisch Teil seines Wahnsinns ist, das ist mir eigentlich gekommen in dem Schlussbild, als sich das Kind, das einjährige Kind in der Badewanne mit seinen Eltern spielend rumdreht zur Kamera, und das erinnert dann sehr stark an das Gesicht von dem Irren, der von Anfang an für den Täter gehalten wird. Und also ja, klar, zumindest
die thematische Bezug ist ja hundertprozentig da, so genau, dass er vielleicht sein Kind immer anguckt und immer an diesen Fall denkt.
Ja. Das Kind sieht vielleicht nicht so aus, sondern das, was wir sehen, ist das, was der Inspektor da jetzt rein projiziert. Aber auch diese ganze Szene ist fast schon irreal happy da mit seiner Frau und der Badewanne und ein ungewöhnlich warmes, helles Bild, während ja sonst unglaublich viel Regen fällt und dann die ja immer in diesen schweren Regenmänteln mit Kapuzen rumlaufen und geben dem Ganzen auch sowas, manchmal sowas Märchenhaftes. Also das ist so, hat so eine ganz eigene, irreale Atmosphäre, immer in der Dunkelheit, in diesem Regen da rumzulaufen. Ich glaube, dass der Film diese Verwirrung, die wir jetzt haben, was ist jetzt eigentlich tatsächlich passiert, dass das auch schon die Idee ein bisschen des Films ist, dass er einfach verschiedene Lesarten und verschiedene Möglichkeiten auch einfach anbietet und erzählt. Und wir können uns jetzt überlegen, wie wir damit zurechtkommen oder was wir dann in diesem Film dann auch sehen. Man muss das Rätselhafte dann aber schon mögen in dem Film. Ich könnte mir jetzt den einen oder anderen Zuschauer vorstellen, der nach dem letzten Drittel auch so ein bisschen schlecht gelaunt ist.
Nee, bin ich nicht. Also dazu gehöre ich nicht. Ich kann mit so einer Unsicherheit ganz gut umgehen. Wo ich mir nicht so ganz sicher bin, nehmen wir mal an, meine Interpretation stimmt, weiß ich immer noch nicht so ganz, okay, welche Geschichte wollte mir denn der Film eigentlich genau erzählen? Ja, das bleibt selbst, wenn man jetzt sozusagen eine Interpretation hat, für mich immer noch ein bisschen offen dann. Und deswegen kann man auch vielleicht sagen, gut, mir reicht aber der sehr gut erzählte Genre-Thriller aus, um da sehr viel rauszunehmen, was mir gefallen hat. Wie ich schon sagte, ich fand eine ganze Reihe von Szenen, auch diese Andeutungen dieser Mordszenen oder die Verfolgungsszenen oder so, weil ich fand sie super gruselig. Ich saß echt da und dachte und habe die Luft angehalten. Ja, also ich war so paranoid wie unser Kommissar dann irgendwann und bin mit ihm bis schon ein bisschen in den Wahnsinn auch abgestiegen und fand auch unseren potenziellen Verdächtigen, auch den, wie er inszeniert war und wie er in diesem Film auftritt, auch unfassbar wirkungsvoll. Ja, also rein von den Genre-Elementen hat der voll für mich funktioniert.
Und man muss auch mal loben, wie die Schauspieler hier am Start sind. Ich fand alle Schauspieler total großartig. Das ist jetzt eine andere Filmkultur und eine andere Darstellungskultur, aber das hat bei mir auch total funktioniert. Also auf mich wirkte der Kommissar sehr europäisch. Man merkt auch, dass das so als chinesischer Neo-Noir, da ist schon der ein oder andere französische Film geguckt worden. Ja? Also da gibt es schon Vorbilder dafür. Und das Spiel finde ich total überzeugt. Ich finde, die Frau von ihm bei ist auch, da ist man sofort dran. Auch diese skurrile Vorgesetztenfigur, der junge Kollege, der sich so ein bisschen blamiert, weil er versucht, mit den Frauen zu flirten und sich dabei niedlich-dämlich anstellt. Alles das, diese Figuren funktionieren total gut und sind auch total gut gespielt. Auch der Irre, in Anführungszeichen, der gleich verdächtigt wird, der vom ersten Opfer adoptiert war.
Nachdem du sozusagen dieses Setting erwähnt hattest, noch diese Polizeistation in diesem Movie-Kino eingerichtet wird, das bringt natürlich, jetzt wenn ich auch noch mal drüber nachdenke, auch noch tatsächlich vielleicht auch noch mal diesen sehr surrealen Effekt irgendwie vielleicht von Anfang an in diesen Film rein. Also man denkt vielleicht auch von Anfang an, irgendwie ist das vielleicht irgendwie die Welt ein kleines bisschen verschoben oder irgendwie sowas. Also das ist vielleicht dann doch, vielleicht signalisiert der Film tatsächlich irgendwie dem Zuschauer, Achtung, du bist hier in dem Film. Ja, und wir spielen damit. Und das ist ja irgendwie vielleicht doch tatsächlich ein sehr interessantes Stilelement und nicht nur ein sehr atmosphärisches Setting.
Ja, das ist, glaube ich, so ein stufenloser Übergang. Auf der einen Seite, wir haben ja die Anfangsszene, dass ein Kind durch ein verfallenes Haus läuft und dann die anderen, und das ist ein Kind, das einen Polizisten spielt mit einer Schusswaffe. Achtung, ja, Vergleichbarkeit zu unserem Helden dann danach. Und dann die anderen spielen halt die zu verfolgenden Kriminellen. Verschiedene, also potenzielle verschiedene Täter. Und dann öffnet er die Tür und der Junge, und er guckt ins Nichts. Da ist ein großer Abgrund. Und im Grunde erzählt der Film, diese erste Szene erzählt schon praktisch den ganzen Film. Also unser Inspektor wird diesen Gang seiner Ermittlungen durchlaufen auf der Jagd nach einem Täter und steht dann aber am Ende vor dem Abgrund und es regnet. Und der Junge stürzt da fast runter. Das ist dann, die Tür führt dann ins Nichts, in so einem Abbruchhaus. Und es gibt halt noch viele solcher Elemente. Als ich das Büro nochmal gesehen habe, dass das in dem Kino tatsächlich auf der Bühne steht. Und dieses leere Kino, und dann ist auch niemand in diesem Büro. Und dann dachte ich mir wirklich, das ist wie so der Gedankenpalast im Kopf des Inspektors. Dann hatte ich das Gefühl, das ist kein Bild mehr aus der Realität. Es wird aber in der Geschichte nicht getrennt von den sehr real wirkenden Szenen. Deswegen denke ich, ist es so ein fließender Übergang, dass er uns immer mehr Bilder anbietet, die in eine andere Richtung führen können. Und ab diesem Traum, den er hat, übrigens in diesem Kino sitzend, dieser Traum, den er hat, den sieht er ja als projizierten Film, den träumt er ja als projizierten Film, der dann verbrennt. Und diese Projektionen, auch die Fotos, werden immer wieder projiziert an die Wand, die Beweisbilder. Und am Ende denkt man, wie viel ist ab wann schon eigentlich in seinem Kopf passiert.
Also dafür, dass wir so verwirrt sind, haben wir jetzt doch schon ein bisschen was zusammenbekommen. Insofern bin ich ganz stolz auf uns.
Ja, aber wir wanken ein bisschen durch diese Geschichte durch. Aber ich glaube, dass das tatsächlich genau das ist, was der Regisseur wollte. Ich glaube, der Regisseur wäre jetzt über unsere Reaktion, glaube ich, ziemlich zufrieden, dass wir da so dran rumknabbern. Aber bei aller Rätselhaftigkeit, es ist natürlich ein großartig gedrehter Film, der über seine Bilder eine ganz, ganz großartige Atmosphäre macht. Egal, was jetzt, wie man jetzt diese ganze Rätselhaftigkeit dann auch interpretieren möchte. Weißt du, Angel Heart hat ja dann sowas sehr, sehr Klares. Also das ist Rätsel, 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 Auflösung und dann ist alles klar. Und das ist hier halt nicht der Fall. Hier gibt es halt immer mehr Rätselelemente und wir sind selbst damit alleingelassen, da eine Klarheit zu bringen oder mit der Rätselhaftigkeit, die Rätselhaftigkeit einfach auszuhalten. Aber hat mir schon sehr gut gefallen. Wie viele Punkte wollen wir denn diesem Film Only the River Flows geben?
Also für mich ganz klar eine Entdeckung und eine Empfehlung. 8 Punkte.
Da bin ich dabei und sage vielen herzlichen Dank. Und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.